Wir haben den nächsten Agendapunkt, Advice and Supporting Guides, das ist das Top 13. Robert Kirchner erklärt uns ein bisschen, was da gestern noch gekommen ist.
Alles klar. Genau, ich fange mal an mit den ganz aktuellen Sachen und das ist dann nicht die Folie, sondern es kam gestern, eigentlich hatte ich es für heute erwartet, weil das wurde gerade schon angesprochen, das SME-Forum, in dem Rahmen sollte oder werden jetzt auch die Supporting Guides für den VSME zu den Standards C2, C3 und C7 vorgestellt und ich dachte, die würden auch damit veröffentlicht, aber das kam gestern Abend zum Ende der Fachausschusssitzung, wurden die jetzt veröffentlicht und ich wollte es mal ganz kurz zeigen. Also das ist nämlich kein PDF-Dokument wie die Entwürfe, die ich jetzt rumgeschickt habe, die noch auf Basis der Befassung des SRB und SRTech basiert und auch öffentlich verfügbar sind. Das ist jetzt quasi einerseits in so einem HTML-Format. Auf der FBAC-Seite gibt es jetzt drei Seiten für die Supporting Guides für C2, C3, C7. Also alles, was jetzt in dem PDF-Dokument noch steht, das ist jetzt quasi hier im HTML. Teilweise verlinkt auch auf andere Seiten, beziehungsweise auch das Knowledge Hub. Das war jetzt ein Beispiel hier für C2, das gibt es für C3 und das gibt es dann auch für C7, da ist es relativ kurz. Und das Ganze soll auch ins Knowledge Hub integriert werden. Bis jetzt habe ich das nur gefunden für C2, C3 und C7 habe ich da nicht gesehen. Und als ich die, jetzt in der Pause, als ich gerade noch drüben war, habe ich mal angeguckt. Also es gibt auf jeden Fall, was positiv hervorzuheben ist, sprachliche Klarstellungen, die in dem Entwurf noch nicht so deutlich sind. Da ist es sprachlich manchmal noch ein bisschen holzig gewesen. Ansonsten inhaltlich ist es aber das Gleiche. Also von den Unterlagen, die ich präsentiert habe. Das habe ich damals schon mal in dem aktuellen Teil aufgelegt. Also es gibt die drei Supporting Guides zum VSME, die betreffen alles Zusatzmodul und es geht um die Standards C2, da geht es um Verfahrensweisen, Richtlinien und künftige Initiativen, die dann auch beschrieben werden sollen, wie man zu einer nachhaltigen Wirtschaft beiträgt und indem man negative Auswirkungen vermeidet bzw. positive Auswirkungen beibehält oder sogar verstärkt. Es geht um C3, da geht es um Treibhausgasreduktionsziele und Klimatransitionspläne und C7 schwere, die Übersetzung, schwere Sachverhalte oder schwerwiegende Sachverhalte im Zusammenhang mit Menschenrechten. Genau. Und da aber auch nur der Teil, der die Wertschöpfungskette betrifft. Also da geht es nicht um die eigenen Arbeitskräfte, sondern die Supporting Guide bezieht sich nur auf diesen Teil 62c. Das heißt, der Teil im Zusammenhang mit Arbeitskräften in der Wertschöpfungskette, betroffenen Gemeinschaften und Verbrauchern und Endnutzern. Wie gesagt, gestern veröffentlicht. Das wird jetzt gerade im SME-Forum, das ist der öffentliche Teil, der müsste jetzt gestartet sein, wird es vorgestellt. Und der Teil soll auch in dieses VSME Digital Template integriert werden und ich nehme an, dass das alles über das Knowledge Hub dann funktioniert, was ich gerade gezeigt habe. Ja.
Nur eine kurze Frage. Gibt es einen Grund, warum wir noch von Civil Negative Human Rights Incidents, aber im Hauptstandard Civil gestrichen wurde?
Ja, das ist eine unserer Anmerkungen gewesen, dass man das natürlich auch auf die überarbeiteten ESRs. Ja. Da ist jetzt aber noch nichts erfolgt. Mhm. Also das ist halt auch eine Frage grundsätzlich im VSME-Standard, dass es nicht verkehrt wäre, das auf die Überarbeitung anzupassen. Also das waren auch Rückmeldungen schon von uns im August, dass wir gesagt haben, da müsste man darauf achten, dass die Konzepte zueinander passen.
Wäre gut, ja.
Ja, jetzt ist es erst. Ja.
Okay.
So, C2. Ich habe den Standard nochmal aufgelegt, der ist zwar selbst in den Supporting Guides auch mit drin, das ist aber relativ unleserlich. Es geht erstmal darum, also das ist erstmal Teil B2, auf den sich das bezieht, da müssen Unternehmen, also KMU, planmäßig noch unter 250, aber zukünftig halt auch in einem großen Anwendungsbereich, erstmal nur angeben, ob sie Verfahrensweisen, Richtlinien oder künftige Initiativen haben für einen Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Und ob sie Ziele haben, um die Implementierung dieser Richtlinien zu erst einmal noch Ziele haben, die sie haben hinsichtlich dieser Richtlinien und ob sie diesen Fortschritt zur Erreichung dieser Ziele eigentlich auch verfolgen. Und das ist der erste Teil. Und wie gesagt, hier im Basismodul einfach nur, ob sie so etwas haben. Da gibt es noch keine Beschreibung dazu, wie die denn aussehen sollen, nur ob sie so etwas haben. Und falls das Unternehmen, das ist der letzte Teil, auch das Zusatzmodul angibt, dann guckt man halt in C2. Und in C2 wird dann halt gesagt, dass man das jetzt auch beschreiben muss, sowohl die Verfahrensweisen, Richtlinien als auch die künftigen Initiativen. Und bei G2 wird auch schon auf eine Tabelle in den Leitlinien verwiesen, dass man das Ganze nicht nur angibt, ob ich eine Richtlinie habe, sondern dass ich auch angebe, inwieweit die einzelnen Themen betrifft. Also ist es bezogen jetzt auf den Klimawandel, ist es auf Umweltverschmutzung bezogen oder Wasser und Ressourcen und so weiter. Also es sind quasi die Themen der noch bekannten 10 themenspezifischen ESRS-Standards. Also das soll man zuordnen. Und genau darum geht es jetzt auch. Die Frage, die aufkam, wie kann sowas eigentlich für KMU aussehen? Was können Verfahrensweisen, was können Richtlinien sein? Hier gibt es jetzt Klarstellung und jetzt wechsle ich in das PDF-Dokument. Und das Ganze mal ein bisschen größer machen. So, also das ist quasi der Standard hier, der dann nochmal wiedergegeben ist. Dann gibt es zwei Teile, in die dieses Supporting Guide aufgeteilt ist. Das ist einmal, gibt es eine Liste von Beispielen, was können eigentlich so Verfahrensweisen, Richtlinien und künftige Initiativen sein und dann auch noch aufgeteilt nach diesen verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen. Und dann gibt es noch Fallstudien, 5 Stück, wo beispielsweise gezeigt wird, wie das eigentlich zusammenspielt, diese verschiedenen Maßnahmen, Richtlinien und künftigen Initiativen, dass man das einmal gesammelt darstellt, wie so ein Übergang dann aussehen kann, was ich für die Karbonisierungshebel habe und inwieweit ich das eigentlich für einzelne Ziele tatsächlich oder ob ich auch einzelne Ziele formuliert habe und wie das dann eigentlich mit diesen Maßnahmen zusammenpasst. Es wird nochmal klargestellt, also das sind hier nur Wiedergaben, die es sowieso schon im Standard gibt, beziehungsweise in den Leitlinien. Das ist ja nur nochmal wiedergegeben. Das ist jetzt so gelöst in den HTML-Dokumenten, dass dann einfach ein Link eingefügt wird zum Knowledge Hub, wo das dann tatsächlich auch steht. Und in dem grünen Kasten wird halt hier nochmal klargestellt für kleinere Unternehmen, dass es halt sein kann, dass Richtlinien eben nicht immer schriftlich sind. Also weil das ist an sich die Vorgabe, dass die Richtlinie verschriftlich ist. Jetzt ist es aber bei kleineren Unternehmen so, die haben es halt nicht verschriftlich, sondern informell wird es gelebt. In dem Fall kann es halt sein, dass es gleichbedeutend ist oder zusammenfällt mit Verfahrensweisen, dass die Richtlinie sich quasi ergibt aus dem gelebten Praxis, aus der gelebten Praxis, was das Unternehmen eigentlich schon macht. Und es muss eben nicht verschriftlich sein. Und das ist hier eine Klarstellung für die kleineren Unternehmen, dass es halt nicht in schriftlicher Form vorliegen kann und nur dann darf ich davon sprechen, dass ich jetzt eine Richtlinie habe. Genau, das ist hier einfach nochmal klargestellt, dass es hier Beispiele gibt, dass viele Unternehmen halt diese Richtlinie eben nicht verschriftlich haben, sondern dass sowohl die verschriftlichen als auch wenn es nicht verschriftlich, aber gelebt ist, als Richtlinie gelten kann. So, jetzt muss ich mal gucken, habe ich das jetzt hier übersprungen? Ach so, das ist die Darstellung, genau. Der zweite Teil, das sind dann die Fallstudien. Da wurde geschaut, aus welchen Sektoren, aus welchen Branchen suchen wir uns denn jetzt diese Beispiele raus. Und da hat man basierend auf Eurostat die Verteilung, inwieweit die KMU-Sektoren in der EU verteilt sind, als Basis genommen und dann die 5 größten, das nehme ich mal an, genommen. Das ist einmal Food and Beverage, Manufacturing, Automotive Parts Producer. Es ist dann Agriculture, Milk and Dairy Producer, Construction, Housing and Construction Company und einmal E-Commerce, Digital Services, Online Retailer. Und dazu gibt es dann diese 5 Fallstudien, auf die ich gleich nochmal eingehen werde. So, und das ist jetzt hier relativ klein. Das ist, ich habe es mir nur gelb markiert. Was hier gemacht wird, ist, ich kann ja mal ein bisschen weiter reingehen. Das sind die Überschriften, sind jetzt die einzelnen Nachhaltigkeitsthemen vom Klimawandel über Umweltverschmutzung bis hin zu Unternehmenspolitik, also alles, was man als Überschriften aus den themenspezifischen Standards kennt. Und was man dann gemacht hat, ist Beispiele für, was können eigentlich Verfahrensweise, Richtlinien und künftige Initiativen sein, aufgelistet. Das ist, also die ganzen Supporting Guides sind so konzipiert und sagt, das ist nicht verpflichtend, man muss sich nicht daran halten, das soll nicht eins zu eins umgesetzt werden, sondern das ist quasi als Ideengeber, wie kann sowas eigentlich aussehen. Und es wird im Board auch gesagt, dass es natürlich jetzt Sektor erstmal agnostisch ist, also das ist nicht zugeschnitten, das müsste dann das einzelne Unternehmen noch machen, das müsste um unternehmensspezifische Angaben ergänzt werden oder kann ergänzt werden. Und ist jetzt hier aber erstmal, wie gesagt, sektoragnostisch formuliert. Und es wird auch gesagt, dass die ersten, also die Beispiele bei A, es gibt, das geht dann weiter runter, die einfacheren sind, leichter umzusetzen sind und tendenziell auch die sind, die vor allem für die ganz kleinen Unternehmen, also diese Kleinstunternehmen, die dann weniger als 12 Mitarbeiter haben, umgesetzt werden. Und je weiter man nach unten in der Liste kommt, desto aufwendiger ist das Ganze und das ist dann eher das, was die Unternehmen, die Richtung 250, also auch das Comprehensive Module anwenden, sich anschauen und vielleicht auch umsetzen sollen, wenn sie sowas haben. Also da geht es zum Beispiel für den Klimawandel, dass man die Beleuchtung jetzt ersetzt durch LED-Systeme und auch eventuell Tageslichtsensoren und Bewegungsmelder, um Energie zu sparen, einsetzt. Also das wäre quasi so ein ganz einfaches Beispiel. Oder indem man elektrische Geräte durch energieeffizientere ersetzt, zum Beispiel durch Drucker, also bei Druckern, Computern, Monitoren und so weiter. Da hatte ich angemerkt bei dem Beispiel, dass das ja nicht pauschal grundsätzlich sinnvoll ist. An anderer Stelle steht, dass man das dann halt, wenn es abgeschrieben ist, eben dann erst ersetzt und nicht alles jetzt rausschmeißt und durch was Neues ersetzt. So umweltfreundlich wäre das nicht. Aber so auch auf dem Niveau bewegen sich hier die Beispiele und wenn ich dann nach ganz unten gehe, wo es dann eigentlich auch komplexer wird, dass man sich anguckt, dass man die Lieferanten und die Vertriebskanäle diversifiziert, um das Risiko von Unterbrechungen durch Klimaereignisse zu minimieren. Also das sind jetzt nur zwei ausgegriffene Beispiele hier. Also energieeffiziente Serverlösungen, indem man auf cloudbasierte Hosting-Services zurückgreift, die durch grüne Datencenter betrieben werden. Das ist dann auch, wie gesagt, das spielt ja nicht für jedes KMU eine Rolle, aber das ist so das, was hier in den Beispielen dargestellt wird für Klimawandel.
So. Und in welchem Umfang gelten solche Maßnahmen als relevant?
Inwieweit die als relevant gelten?
Ja, also wenn jetzt solche Glühbirnen ausgetauscht werden gegen LEDs, in welchem Umfang sollte das denn erfolgen? In 75% der Betriebsflächen? Oder wenn man damit anfängt, kann man es schon erzählen?
Ja, das ist halt was, was wir auch sehen. Also das steht da nicht
in der. Ja, ich wollte es nur drin. Kurz ansprechen,
also, ja. Was wir aus den Gesprächen jetzt, die wir dann auch noch mit Stakeholdern finden zum VSME grundsätzlich, und das ist ja ein Teil davon, es gibt ja keine Wesentlichkeitsanalyse. Mhm. Und da kann man jetzt hier auch sagen, also man könnte darauf hoffen, dass das Unternehmen das angibt, wie viel das denn tatsächlich ist. Und wenn man sagt, man hat Ziele, die sie auch noch nicht formulieren müssen. Wenn sie welche haben, dann werden die mit angegeben. Bis wann man was ersetzt haben will, dann würde man es sehen. Aber das ist grundsätzlich erstmal nicht vorgesehen.
Also was ich finde, was jetzt auffällt bei den Beispielen, war schon die unterschiedlichen Level. Ja. Ja, also auf der einen Seite, ich schraube eine Glühbirne raus und stecke eine LED rein. Ja. Und das nächste Beispiel, ich stelle mal gerade meine Supply Chain auf Climate Resilient um.
Ja.
Das sind ja vollkommen unterschiedliche Ebenen, auf denen da agiert wird.
Ja.
Und wenn wir auf dem Level Glühbirne austauschen sind, dann kann ich anfangen und sagen, und dann macht mal bitte keinen Schrott in die firmeneigenen Blumenbeete, weil Moore sind eben riesige CO2-Senken. Und deshalb bitte auch kein Schrott, wäre auch so ein Beispiel. Also das ist ja schon sehr, einfach ein sehr großer Spread, ne, in den...
Ich bin jetzt auch gesprungen, also da gibt es natürlich noch Schritte dazwischen, aber das ist halt, ich glaube, es soll verdeutlichen, es kann vom Wechsel der Grünbirne bis gehen. Also so habe ich das verstanden. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht repräsentativ oder wie Sie sagen, auf all diese Punkte muss man dann eingehen, sondern es sind Beispiele.
Und mit dem VSNE haben sich ja auch wirklich zum Beispiel Handwerksunternehmen ganz intensiv befasst. Das sind Unternehmen, wenn da 5 Leute arbeiten, dann ist das halt für die schon relevant, wenn sie in ihren Produktionsräumen das...
Das ist nicht despektierlich gegen die Glühbirne gemeint, sondern es war einfach nur, also das ist ein bewusster Spread, der hier von bis aufgezeigt wird.
Es sind ja jetzt wirklich auch eine sehr große Bandbreite an Unternehmen, die da potenziell diesen Standard anwenden.
Das ist jetzt natürlich schöner dargestellt auf einer HTML-Seite, weil die das wirklich die haben das nochmal weiter sortiert. Nur hatte ich mir das jetzt hier gelb markiert, das kann ich der HTML-Seite nicht. Also das sind die Beispiele. Das andere, was dann ebenfalls in diesem C2-Supporting-Guide enthalten ist, sind die Fallstudien. Und hier dann ebenfalls zu Lebensmittel und Getränken wurde immer unterschieden. Also es gibt zwei Spalten. Das eine ist quasi eine Fallstudie für ein kleineres Unternehmen mit 12 Mitarbeitern und das andere ist ein mittelgroßes Unternehmen, also auf Basis des KMU, mittelgroß mit 200 Mitarbeitern. Was dann noch dargestellt wird, ist, was machen die eigentlich, was ist so der Geschäftszweck? Also Fertiggerichte herzustellen für Mitarbeiter, die in der Umgebung in den Büros und Schulen tätig sind. Und die konzentrieren sich auf die Qualität der Produkte und Informationen, um Vertrauen zu gewinnen und die Loyalität ihrer Kundenbasis. Und bei den größeren Unternehmen ist es dann so, ja, das machen die auch. Also den Fokus auf die Produktqualität zu legen und die Loyalität der Kundschaft und das Vertrauen zu steigern. Gleichzeitig liefern die auch Fertiggerichte aus an mehreren Standorten im Vergleich zu den kleineren Unternehmen und bedienen eine Kundenbasis mit einer hohen Diversität an Ernährungsbedürfnissen. Die fokussieren sich dann auch noch auf die Prozessstandardisierung und die Ressourceneffizienz und die Expertise ihrer Mitarbeiter. So, und dann werden quasi hier Beispiele genannt, dass man sagt, okay, was erstmal sind die Nachhaltigkeitsthemen, die hier potenziell betroffen sind. Und das ist dann sowas wie Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Verbraucher und Endnutzer, das sind die eigenen Arbeitskräfte und das ist die Unternehmenspolitik oder Unternehmensführung. Das habe ich dann auf der anderen Seite auch, bei den großen Unternehmen, da habe ich dann sogar noch betroffene Gemeinschaften mit dabei, als Zusatz im Vergleich zu den kleineren Unternehmen. Und dann wird gesagt, na gut, wie passen wir das jetzt zusammen? Wir sind uns bewusst, dass man Energie sparen muss. Also oder wir wissen, man muss auf die Energienutzung, Stromnutzung achten. Das ist in Bezug jetzt auf Klimawandel. Was machen wir da alles? Also using closed door refrigerators, dass wir halt nicht die Kühlschränke haben, die alle offen sind, mehr Energie verbrauchen, sondern mit verschließbaren Türen. Und dann werden hier Beispiele für diese einzelnen Themen aufgezählt. Auf der anderen Seite hat man dann ja ein Vergleichsunternehmen, was nur ein bisschen größer ist. Da gibt es dann immer schwarz gedruckt, sind es dann halt Beispiele, die ebenfalls für die kleineren Unternehmen gelten. Und blau, was hier blau hervorgehoben ist, das sind dann halt die Maßnahmen, die das größere Unternehmen trifft, die dann nicht für das kleinere gelten. Also nur in den größeren umgesetzt werden. Und in dem Standard C3, wenn wir dazu kommen, dann werden diese to reduce our food waste oder we are conscious about our energy use, dass das dann die Dekarbonisierungshebel sind, die dann die mehreren Maßnahmen zusammenfassen. Also das ist dann zumindest für kleine Unternehmen erstmal klar, was sind eigentlich Dekarbonisierungshebel, wo setzen wir da an? Und so liest sich das halt durch diese Fallstudie bezogen auf diese Branche. Dann ist noch die Frage, gibt es eigentlich ein Ziel, was beschrieben wurde? Bei den kleineren Unternehmen ist es meistens nicht dabei. Bei den größeren Unternehmen wird dann hier immer noch das Ziel mit angegeben. Also was ist das Ziel eigentlich dieser Richtlinie, dass man die die Verschwendung, Abfall durch die Produktion dieser Fertiggerichte bis 2030 um 50% reduzieren will im Vergleich zu 2025. Und das möchte man erreichen, indem man das Forecasting, also in wie viele Gerichte abgenommen werden, verbessert und wenn es übrig bleibt, das besser verteilt, um das nicht, also übrig bleibt, dass das nicht verkauft wird, dass das dann nicht weggeschmissen wird, sondern irgendwie anders noch verteilt wird in der Umgebung. Ja, und durch die, das ist, also die Beschreibung, die jetzt hier reinkommt, es geht schon Richtung Transitionsplan, was dann eigentlich in C3 beschrieben wird, nämlich die Frage, wie erreiche ich das? Naja, also wenn ich so eine Ziele festlege, ich brauche ein Basisjahr, ich brauche ein Zieljahr und beim Transitionsplan muss ich auch noch festlegen, was für finanzielle Auswirkungen hat es auf das Unternehmen und da wird hier dann zumindest kurz beschrieben, wir gehen davon aus, dass es budgetneutral ist, weil man durch die Standardisierungseffekte Kosteneinsparungen sich ja auch die das Ganze dann ausgleichen. Also so auf der Ebene ist das für die nächsten Fallbeispiele auch dann Produktion von Autoteilen, also Kfz-Teile, die zugeliefert werden. Es ist einmal wie ein kleinerer Händler und ein größerer, der diese Teile fertigt. Also kein Händler, sondern Fertigung. Ja, also das sind, glaube ich, erstmal das, was ich zu C2 sagen will. Da muss man dann im Einzelnen reingucken, aber das sind halt Beispiele, wie man aus diesen einzelnen Richtlinienmaßnahmen eigentlich auf diese Hebel kommt. Wie wirkt das alles zusammen? Und wenn ich ein Ziel habe, was erwarte ich denn eigentlich, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt? Wo will ich hin? Kommen wir zu C3. Da gehe ich auch nochmal kurz in die PowerPoint. Der Standard C3, da geht es um die Treibhausgasreduktionsziele und die Übergangspläne, also die Transitionspläne. Und vorgeschrieben ist erstmal, also wenn ein Unternehmen sich Treibhausgasreduktionsziele gesetzt hat, dann sind diese Ziele in absoluten Wert anzugeben für Scope 1 und Scope 2. Und wenn das Unternehmen auch für Scope 3 Reduktionsziele festgelegt hat, dann gibt es die halt auch für die Scope 3 Emissionen mit an. Und dann wird halt unterteilt, was heißt es, was wird dann angegeben? Also es muss das Zieljahr und der Zielwert angegeben werden. Es muss das Basisjahr, von dem ausgegangen wird, und der Basiswert angegeben werden. Es müssen die Einheiten für die Ziele angegeben werden. Entschuldigung. Und es muss dann auch geteilt werden, also was erwarten wir an Scope 1 und Scope 2 Reduktion, also separat, und was an Scope 3, wenn es damit angegeben wurde. Und eine Liste der wesentlichen oder Hauptmaßnahmen, die getroffen werden, um die Erreichung dieser Ziele dann tatsächlich auch zu erreichen. Und also das ist erstmal zur Treibhausgasreduktion. Und zu den Transitionsplänen ist es so, dass ein Unternehmen erstmal nur angeben muss, wenn es in einem High Climate Impact Sektor ist, und das ist Angaben aus dem NACE Code, ich glaube A bis H und Sektor M, also wenn ich in denen bin, dann muss ich erstmal angeben, wenn ich einen Transitionsplan habe, dann darf ich, also oder kann, Informationen dazu veröffentlichen. Das muss ich aber nicht, also das ist keine Pflichtangabe. Bin ich in einem dieser Sektoren tätig und habe keinen Transitionsplan, dann muss ich angeben, ob und wenn ja, wann ich so einen Transitionsplan denn haben werde. Das ist so. Also die alle Angaben zum Transitionsplan sind erstmal freiwillig. Und so ist das dann auch aufgeteilt in dem, muss man ein bisschen auf die Zeit achten, okay, in den Supporting Guide zu C3. Es gibt zwei Teile, nämlich einmal wie setze ich eigentlich meine Treibhausgasreduktionsziele, und das andere ist dann die Frage, was ist eigentlich ein Transitionsplan und wie kann ich den erstellen. So, wird so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstmal für die Herleitung und die Struktur von Treibhausgasreduktionszielen erarbeitet oder dargestellt, und das fängt hier an. Wird erstmal dargestellt, also dieser Teil ist jetzt zu den Treibhausgasreduktionszielen. es wird nochmal klargestellt, also der Standard schreibt nicht vor, dass man sowas haben muss, nur wenn man sie hat, und das ist, oder es ist gute Praxis, dass man das dann halt auch angibt, und für Scope 1, Scope 2, und im Klaren für Scope 3, das muss ich dazu sagen, das steht oben in den Supporting Guides. Also es gilt erstmal nur für Scope 1 und Scope 2, und man hat gesagt, aber wenn ihr Scope 3 habt, dann könnt ihr das entsprechend mit anwenden. Wenn Unternehmen zu Treibhausgasemissionen in B3, das ist halt der Basismodul, berichten und diese Ziele haben zur Reduktion, dann wird nochmal dargestellt, aber das bitte GHG Removals, also Entnahme von Treibhausgasen, vermiedene Treibhausgase oder die Offsetting, die Salierung von CO2-Zertifikaten. Nicht dazu zählen, sondern dass es die Bruttoemissionen sind, dass das erstmal kein Teil davon ist. Ja, und dann wird relativ simpel erstmal nochmal quasi dargestellt, wie komme ich zu diesen Reduktionszielen? Naja, ich brauche ein Basisjahr und Basiswert, und da wird halt klargestellt, bitte nehmt ein Basisjahr, was nicht so weit weg liegt, im besten Fall liegt das aktuelle Jahr, aber man soll auf jeden Fall, oder das, was zwei, drei Jahre zurückliegt, soll aber ein Jahr sein, für das auf jeden Fall alle Daten auch verfügbar sind, und die Daten sollen nicht älter als, beziehungsweise Basisjahr sollte nicht weiter als ein bis drei Jahre in der Vergangenheit liegen. Genau, man braucht Daten für das ganze Jahr. Was lege ich denn jetzt als Basiswert fest? Also das sind halt die Treibhausgasemissionen des Basisjahres, und dann unterteilt nach Scope 1 und Scope 2 wird erstmal Location-Based angegeben. Also erstmal nicht Market-Based, sondern geht erstmal nur von Location-Based aus. Ja, und dann gibt es halt Beispiele dafür, wie lege ich jetzt mein Ziel, das Zieljahr fest, da wird halt immer empfohlen, also Stand jetzt, dass man das für 2030 formuliert, man kann aber auch längerfristige Ziele formulieren, also entweder oder, also zusätzlich oder anstatt, die 5 bis 10 Jahre in der Zukunft liegen, dann 2040 und 2050, wo man dann möglichst 100% Reduktion erreichen soll. Ja, also das ist, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, und ich glaube, das ist dann eben gerade für diese kleineren Unternehmen der Fall, dass man erstmal sagt, ja, was macht ihr denn da eigentlich? Und hier wird dann für die Zielwerte festgelegt, dass man sagt, ja, wie komme ich denn darauf? Und das wird mit einer linearen, also mit so einem linearen Pfad erstmal modelliert. Relativ simpel, dass man sagt, also ich gehe jedes Jahr davon aus, den gleichen Betrag an CO2 einsparen zu können, sodass ich eine gerade Linie zeichne über eine Zeitachse und sage, dann bin ich bis 2050 bei Null. Und das mache ich einmal für meine Scope 1 Emissionen und einmal für Scope 2. Und das wurde dann hier quasi einmal abgetragen. Also beispielhaft, wir starten in 2025, wir haben grün unsere Scope 1 Emissionen, die Scope 2 Emissionen sind hier blau. Dann wird für 2030 ein Zwischenziel formuliert. Und wenn man dann davon ausgeht, dass das wird dann am Beispiel noch so genannt, dass sich diese Reduktion genauso fortsetzt, wie sie sich in diesen 5 Jahren darstellt oder erwartet wird, dann würde man 2050 bei einer Treibhausgasemission von Null landen. Es wird aber auch gesagt, dass das relativ einfach ist, also die Darstellung. Und das ist das, was wir auch im Gespräch mitbekommen haben, auch, ja, was ist denn eigentlich mit wachsenden Unternehmen? Also die Frage haben wir auch bekommen, was ist denn, wenn wir wachsen? Wie wirkt sich denn das auf unsere Ziele aus? Und kann es nicht sogar sein, dass es eventuell sogar mehr wird? Erstmal, und wie sollen wir da Ziele festlegen? Plus, dass hier auch angegeben wird, ja, es ist ein sehr vereinfachter Ansatz und der berücksichtigt nicht, dass unterschiedliche Geschäftsaktivitäten auch unterschiedlichen Dekarbonisierungspfaden folgen können, dass es eben nicht linear ist. Wenn ich in einem Sektor anfange, das ist vielleicht, geht das schnell und dann knickt das irgendwie ab. Und im Zusammenspiel mit verschiedenen Aktivitäten ist es jetzt realistischer, dass das eigentlich keine lineare, also keine Linie ist, sondern das wird entweder in Treppen wahrscheinlich laufen. Ja, aber da wird auf jeden Fall hier keine Antwort gegeben, wie das dann zu machen ist, nur dass es halt dann wahrscheinlicher ist, dass es nicht linear ist. Ja, dann gibt es Beispiele, um auf die Uhr das anzunehmen, das in den letzten auch noch kommen. Beispiele, wo gesagt wird, ja, wie setze ich denn die Ziele? Da werden bestimmte Annahmen getroffen, dass ich sage, ja gut, ich habe jetzt ein Unternehmen, was sich ein Ziel gesetzt hat für 2030 und die möchten ihre Scope-1-Emissionen um 35% senken. Und das wird aber Auswirkungen haben auch auf die Scope-2-Emissionen, weil die möchten ihre Unternehmensflotte elektrifizieren, dadurch Scope-1-Emissionen sparen. Das heißt aber gleichzeitig auch, ich muss mehr Strom beziehen und dadurch werden die Scope-2-Emissionen steigen. Und das wird dann hier mit Zahlen noch dargestellt in so einer Tabelle. Ich weiß, wir hatten darüber mal gesprochen, bei diesen Scope-2-Emissionen, die marktbasierten, warum die hier drin stehen und bei 45 sind, das ist mir immer noch nicht ganz klar. Und warum die dann beim Ziel mit 0 sind, minus 100%. Also man hat 185, das ist, das müssten hier die genau Tonnen CO2-Äquivalent sein in 2025. Das ist die Basislinie, als auch eben die des aktuellen Berichts. Und man zielt halt für 2030 120 an. Und das ist dann diese Reduktion um 35%. Da wird gesagt, es gibt Location-Based Scope 2, 45 Tonnen CO2-Äquivalent und die steigen dann halt auf 60, das erwartet man in 2030 halt durch diese Elektrifizierung. Also wir sparen Scope 1 65 ein, aber dann kommen gleichzeitig aber nochmal 15 Tonnen zu über Scope 2. Und dann stehen hier diese 45 in den marktbasierten CO2 und insgesamt sollen es dann 230 sein, aber wenn man 185 plus 45 rechnet, ist man schon bei 230. Da sind die meiner Meinung nach gar nicht mit drin. Also das muss man mal gucken, ob da nochmal was angepasst wird. Das ist auch aktuell noch so drin. So, und so liest sich das dann auch weiter. Dann gibt es immer Beispiele in diesen Kästen. Das ist jetzt nicht mehr in Kästen, aber diese Beispiele gibt's immer noch. Was könnte das eigentlich heißen, wenn ich einzelne Maßnahmen festlege? Dann sind die zum Beispiel getrennt nach Scope 1, nochmal eine andere Maßnahme für Scope 1, Reduktion und eine separate für Scope 2. Genau, das ist das erstmal zur Festlegung der Reduktionsziele. Und dann gibt es halt noch den Guide jetzt in dem zweiten Teil, was ist eigentlich mit dem Transitionsplan. Da wird erstmal fett hervorgehoben, dass es ja erstmal nur für die Unternehmen gilt, die in einem dieser High Climate Impact Sectors tätig sind. Und die müssen an sich auch keine Angaben dazu machen. Also wenn die einen haben und dafür gilt es, dann müssen sie nur angeben, dass sie einen haben. Wenn sie den veröffentlichen wollen oder aufstellen wollen, dafür ist es jetzt erstmal hilfreich. Ob das dann offengelegt wird, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und grundsätzlich steht dann erstmal drin, naja, ein Transitionsplan für Anpassung an den Klimawandel sind Teil der Strategie des KMUs und legen erstmal fest, inwieweit die Treibhausgasreduktionsziele durch unterschiedliche Maßnahmen und zukünftige Maßnahmen eigentlich erreicht werden. Dann wird bei diesem, auch wieder gibt es wieder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gesagt, ja, das ist aber nicht nur das, was hier oben ist, also nicht nur die Maßnahmen, sondern es muss auch einen Bezug haben zur Finanzplanung. Das muss verknüpft werden. Ja, und dann wird festgelegt, beschrieben, ja, einen Transitionsplan legt man nicht einmal fest und dann ist es der, sondern dass der regelmäßig überprüft werden muss, weil bestimmte geplante Maßnahmen eventuell gar nicht implementiert wurden, weil bestimmte Ereignisse einfach unsicher sind. Die Preisschwankungen, Liquidität, dass man sagt, ja, das haben wir vielleicht gar nicht umgesetzt, dann müsste der Transitionsplan, die Ziele auch angepasst werden. Es wird auch nicht erwartet, dass der komplette Plan offengelegt wird, also das ist ja sowieso erstmal gar nicht verpflichtend, sondern dass eine zusammengefasste Darstellung reicht, was den Nutzern eines VCMI-Reports, der auch gar nicht offengelegt werden muss, aber gut, hinsichtlich der Einschätzung zu der Treibhausgasreduktion und Zeithorizont und den finanziellen Folgen eingewährt soll. Genau, dann gibt es das hier auch wieder mit einer grafischen Darstellung, dass man sagt, na gut, also wo starte ich denn überhaupt, was sind meine Ziele, was ist, habe ich einen langfristigen Plan, was sind die aktuellen Emissionen, meine Treibhausgasemissionen und habe ich dafür Ziele festgelegt, das ist quasi das, was wir eben gerade besprochen haben, davor. Und ja genau, also das mit den Longer Terms, das habe ich gerade schon gesagt. Da soll man beschreiben, inwieweit gibt es denn eigentlich Grenzen für diesen Transitionsplan? Also gilt der für das ganze Unternehmen oder gilt der nur für Teile des Unternehmens? Und wenn der nicht für das ganze Unternehmen gilt, dass man auch mal kurz erklärt, ja warum denn eigentlich nicht? Und aus welchen Gründen hat man da was ausgeschlossen? Dass Verantwortlichkeiten festgelegt werden, wer ist eigentlich für diese Umsetzung und auch für die Überprüfung letztlich zuständig? Was sind die wesentlichen Maßnahmen und die finanziellen Konsequenzen daraus? Und wie sieht der Weg in die Zukunft aus und inwieweit wird der Fortschritt eigentlich hier auch überwacht? Und das wird dann wieder mit Case Studies, wieder in Kästen an Beispielen festgelegt. Und für diese einzelnen Schritte hier oben gibt es dann halt auch mal detailliertere Ausführungen in diesen Kästen. Genau. Das soll es aber, glaube ich, erstmal sein, also für C3. C7. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich hier rüberkomme.
Wir haben noch 5 Minuten, glaube ich, jetzt.
Ja, das schauen wir, das ist kurz der. Also es geht nur um den Teil C. Und das heißt, es spielt Auswirkungen oder schwerwiegende Auswirkungen auf Menschenrechte. Und dann aber nur bezogen. Is the armor taking aware of any confirmed incidents involving workers in the value chain affected communities, consumers and end users? Also nur um den Teil geht es nicht, um die eigenen Arbeitskräfte und aware of any confirmed incidents. Also nicht nur Incidents, sondern die sollen auch bestätigt sein. Dann gehe ich mal nach oben. Genau, das ist das, was ich schon beschrieben habe. Wenn das Unternehmen kann, wenn es diese Fälle beschreiben müsste, und ich sage jetzt erstmal nur, was hier in der Guidance ist, können auch Kontextinformationen gegeben werden, zum Beispiel die in B2 und C2 beschrieben werden. Da geht es um die Beschreibung des Unternehmens, die relevanten Richtlinien. Also das hatten wir ja schon, Richtlinien, Verfahrensweisen und künftige Initiativen, wenn die da zu diesen Fällen irgendwie in Beziehung stehen. Dann wird eigentlich nur wiedergegeben, was auch schon in den Leitlinien zum VSME steht, was ist eigentlich ein Confirmed Incident. Und woran ich mich da ein bisschen gestört habe, ist, dass die Definition, da steht Confirmed Incident, auch genauso in Anführungszeichen, dass es ein Glossar gibt, wo Incident definiert ist und das ist exakt die gleiche Definition wie Confirmed Incident. Also der Unterschied zwischen Incident und Confirmed Incident ist quasi nicht existent. Das ist etwas merkwürdig. Ich hatte hier erwartet, dass dann irgendwie nochmal beschrieben wird, was meint denn dann eigentlich bestätigt gegenüber einem behaupteten Vorfall? Das wird an den Beispielen dann ein bisschen deutlicher, dass sie immer Confirmed reinschreiben, aber in der Praxis kann das vielleicht auch nochmal zu Problemen führen, wann sowas eigentlich Confirmed ist. Und dann wird gesagt, ja, das ist halt alles, was refers to legal action or complaint registered with the SME or competent authorities. Und dann wird nochmal in der Guidance erklärt, was sind eigentlich competent authorities? Das ist external, also vom Unternehmen extern, official bodies of the SME that are designated to enforce and monitor laws and regulations in a specific area ensuring compliance and public safety. So.
Und grammatisch falsch, ne?
Ja, grammatisch würde es auch angepasst. Also ich weiß, ich habe es für den C7 jetzt nicht mehr geschafft, mir das anzugucken, aber ich habe zumindest bei dem C3 gesehen, dass es also die Gesetze dann lesen haben.
Weil so wie es da steht, sagt das was anderes. Aber
welche Hinsicht? Also wenn das vielleicht nicht mich auch falsch ausgedrückt.
External official bodies of the SMEs wären ja irgendwelche Körperschaften der Gesellschaft selber, die dann irgendein Enforcement machen, was die meisten SMEs vermutlich nicht haben und nicht können.
Ja, da ist es raus. External official bodies not related to the undertaking. Also da wurde genau an den Punkten, also das ist halt, als die Entwürfe waren, das ist hier rausgenommen. Das ist aber richtig.
Genau.
So, und dann gibt es drei Beispiele, was können eigentlich diese schwerwiegenden Vorfälle sein. Da gibt es dann einen Fall, eine kleine Fertigungsunternehmen hat eine Beschwerde erhalten von einem Brief einer Nichtregierungsorganisation, die Bedenken hinsichtlich Kinderarbeit haben in einer ihrer Lieferanten aus Südostasien. So, und dann wird es noch beschrieben, was da drin beschrieben wird, und am Ende steht hier, die Untersuchung bestätigt, also confirmed, that several children were working in unsafe conditions and often as part of a family debt repayment system. So, und das ist dann quasi der Teil, wo gesagt wird, ja, okay, also das ist jetzt ein confirmed incident, weil jetzt ja halt confirmed steht.
Was gleichzeitig auch heißt, wenn wir das angemerkt haben, solange die Untersuchung noch läuft und eigentlich nichts bestätigt ist, ist es ja kein bestätigter Vorfall, denn es ist ein Vorfall, der untersucht wird und unserer Meinung nach das noch nicht für richtpflichtig wäre. So, und jetzt kommen wir zu den Beispielen, die etwas, ja, wo der Bezug dann zu den Menschenrechten nicht direkt klar ist. Also hier noch etwas offensichtlicher. Es geht um eine Obst- und Gemüseplantage und es wird jetzt von der lokalen Gemeinschaft erstmal herangetragen an das Unternehmen, das dort Fertilizers, Dünger auf den Plantagen genutzt werden, die potenziell Risiken für die Gesundheit der dortigen Mitarbeiter bedeuten. Und das würde dann halt deren Recht auf eine gesunde, auf Gesundheit und deren Recht in einer sauberen und gesunden Umwelt zu leben widersprechen. Wo ich gesagt habe, ja, also ich verstehe das schon, aber wo dieses Menschenrecht verankert ist, in einer sauberen Umwelt zu leben, ja, weiß ich nicht, ob das, also das Problem ist, das habe ich jetzt hier nicht verbraucht, dass es ja auch für die eigenen Arbeitskräfte Vorschriften gibt, dass man sagt, also man muss da sind schwere Menschenrechtsverletzungen, diejenigen, wo man sagt, das ist Kinderarbeit, das ist Zwangsarbeit, das sind Unfälle und das betrifft Menschenhandel, das sind die Beispiele. Und jetzt kommt halt hier ein Beispiel, was da in der Liste für die eigenen Arbeitskräfte so gar nicht aufgezählt ist. Plus, und das dritte Beispiel ist dann ja, Cybersecurity, dass es ein Unternehmen gibt, was so eine cloud-basierte Dienstleistung anbietet, in der Daten, Kundendaten gespeichert und verwaltet werden können. Und jetzt gab es eben ein Breach, also das wurde anscheinend gehackt und diese Information von unautorisierten Dritten abgerufen. So, und das jetzt persönliche Informationen von potenziell tausenden Kunden in der Öffentlichkeit sind, wird sagen, das betrifft halt deren Recht auf Privatsphäre. Und jetzt haben Behörden hier eine Untersuchung eingeleitet und bestätigt, dass es halt diesen Fall gab, weil bestimmte Sicherheitsprotokolle nicht befolgt wurden. Und dann muss ich sagen, ja, ich verstehe diesen Fall, aber was das jetzt unter die Menschenrechte fällt mit Cybersecurity, da war ich doch überrascht und
ganz schlecht. Danke. Ja, das scheint doch teilweise unausgereiftes Material zu sein. Mach mal einen Cut vielleicht hier dann. Ja. Was ist denn da eine Möglichkeit? Da kann man da nochmal Feedback dann da reingeben im Sinne von, habt ihr euch das mal wirklich überlegt? Oder?
Also das haben wir sogar reingegeben als Feedback, aber das wurde nicht übernommen und die sind jetzt veröffentlicht.
Also damit kann man sagen, das ist jetzt erstmal so, wie es ist.
Genau.
Man hat dann das als Anhaltspunkte vielleicht, was damit gemeint sein könnte, also jetzt noch nicht perfekt, und würde dann praktisch eingestellt werden dann in diese Datenbank auch mit, wo man dann sagt, das kann man dann mit abrufen aus dem E-Material. Also das ist die Frage hat sich ja nochmal gestellt, was wir ansonsten dann noch mitmachen, ob das und so weiter. Welche Rolle spielt das, was ich nicht im Sinne von auch deutschsprachigem Material oder nicht, das müssen wir dann nochmal besprechen, wie wir da damit umgehen.